Ihr könnt es hier vorne lesen. Leuchtturm, Halt, Orientierung, Hoffnung. Drei Begriffe, die einen extremen Wert für uns Menschen haben. Halt. Der Begriff Halt. Wir kennen das Sprichwort, da hat es mir förmlich den Boden unter den Füßen weggezogen, gell? Da hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe das vor einiger Zeit auch mal so nach einem Gespräch erlebt. Der Inhalt ist gar nicht so wichtig, aber es war so, als ob mir jemand einfach oder ob sich unter mir der Boden aufgetan hätte und ich einfach im freien Fall war. Und genau in dieser Situation war dieser Halt für mich eigentlich ein Wunschdenken. Und ich war und bin Gott so dankbar, dass er dort bei mir war, wie wir es vorhin auch schon gebetet und gesungen haben und gehört haben. Gott war bei mir und er hat mir Menschen zur Seite gestellt, die ihre Hand ausstreckten und mich auch wieder aufrichten konnten oder mir die Hand entgegenstreckten und mir in dieser Situation auch halfen, Halt wieder zu bekommen. Orientierung ist auch so ein Wort. Als Debbie und ich diesen Winter Skifahren waren, dann fuhren wir mal mitten in eine dichte Nebelwand. Und auf einen Schlag hatten wir einfach keine Orientierung mehr. Und wir fuhren dann einfach bergabwärts. Das ist schon mal gut. Und irgendwann so sahen wir einen Mann und der ruft zu uns, die Piste geht links durch. Und dann mussten wir wieder langsamer und konnten links vorbei und er hat uns geholfen, die Orientierung wieder zu erlangen, wenn du einfach nichts mehr siehst. Und vielleicht kennst du auch solche Situationen, in denen du selbst schon warst und die Orientierung nicht mehr hattest. Hoffnung ist auch so ein Wort. Auf was hoffst du? Wenn ich die News der letzten Woche anschaue und so auswerte, dann hoffen wir Menschen zum Beispiel, dass wir Frieden erkämpfen können, dass Gerechtigkeit durchgesetzt wird gegenüber Top-Manager, dass wir vielleicht irgendeinmal doch noch zum Mars fliegen können oder dass deine Mannschaft oder Dortmund oder was auch immer doch noch Meister wird in den nächsten Wochen. Hoffnung bewahrt uns vor dem Aufgeben und Resignieren. Was gibt uns Halt? Wo finden wir Orientierung? Woher kommt unsere Hoffnung? Für mich? Für mein Umfeld, für uns als Kirche. Diese Fragen haben uns während der Predigtserie immer wieder im Trailer sind die uns begegnet und Schritt für Schritt haben wir einige Antworten darauf auch entdeckt. Im ersten Teil, wenn wir zum Leuchtturm schauen, haben wir uns mit dem Fundament befasst, Gottes Wort als Fundament. Fundamentarbeit braucht Zeit. Aber nur mit einem festen Fundament ist auch ein Leuchtturm zuverlässig und kann gute Hilfe leisten für Menschen und Schiffe, die in Not sind. Auf diesem Fundament formt der Heilige Geist unser Herz und durch den Heiligen Geist wohnt die Kraft Gottes in uns und stärkt so unseren Lebensturm, auf dem das Licht befestigt ist. Und umso höher und umso stärker der Turm, desto weiter leuchtet er hinaus. Jesus als Licht der Welt, der in die Dunkelheit scheint und jede Finsternis taghell macht. Durch ihn sind wir befähigt, sein Licht in unser Umfeld hineinzuscheinen. Und durch ihn sind wir sogar Licht der Welt. Dank dem hellen und klaren Licht von einem Leuchtturm zeigt der Leuchtturm den Schiffen den richtigen Weg, den sie gehen können. Und der Standort und der Auftrag von so einem Leuchtturm, der ist immer ganz genau geklärt. Der Leuchtturm steht nicht irgendwo versteckt in einem Tal, wo ihn niemand sieht. Er steht fest verankert, ausgesetzt und gut sichtbar, damit er anderen Orientierung und Hoffnung geben kann. Und auch die Gemeinde, auch unsere Gemeinde hier, ist nicht einfach ein Produkt des Zufalls. Wir sind auch nicht nur einfach da, um uns gegenseitig eine schöne Zeit zu bescheren und zu gestalten. Und genau dort setzen wir jetzt im letzten Teil dieser Predigtserie an. Wie können wir als Gemeinde ein fester Turm sein, der Orientierung und Hoffnung gibt? Und zuerst müssen wir noch etwas ganz Wichtiges klären. Ist es nicht eine Anmaßung von uns zu sagen, dass wir als Gemeinde ein Turm der Orientierung und Hoffnung sein können? Ich denke, es wäre eine Anmaßung, wenn wir uns selbst als das Erstrebenswerte und das Nonplusultra sehen würden. So, wir haben es gemacht, orientiert euch an uns und dann wird es klappen, dann wird es gut gehen. Aber wenn wir ehrlich sind, so sind wir genau darin immer mal wieder herausgefordert. Unser Planen und Machen im Lebens- und Gemeindealltag nimmt eine hohe Stellung ein. Und wegen unserer Leistung, die wir bringen, erwarten wir, dass Gott dann uns eine Gegenleistung gibt. Unsere Leistung, dann gibt Gott uns seine Gegenleistung. Dann haben wir es verdient. Das kann im Kleinen anfangen. Wenn ich doch täglich Bibel lese, dann muss Gott mir durch den Alltag helfen. Wenn wir das und das ändern in der Gemeinde, dann sind wir wieder attraktiv für unsere Mitmenschen. In diesem Denken sind wir jeweils der, der zuerst handelt. Ich mache etwas und dann muss Gott handeln. Und das können wir nämlich sehr gut. Und dann ist die Chance groß, wenn wir in diesem Denken, wenn wir zuerst handeln, dann ist die Chance sehr gut, dass es am Schluss so herauskommt, wie wir möchten und wie wir es als gut empfinden. Aber wir schießen sehr oft dabei am Ziel vorbei. Wenn der Leuchtturmwärter einen Anruf kriegt oder eine Meldung, ein Alarm hereinkommt, sagt, die Birne, die ist kaputt, das Licht, das geht nicht mehr, dann geht der Leuchtturmwärter nicht hinaus und malt den Leuchtturm wieder frisch rot und weiß an, damit die Schiffe wieder Orientierung finden. Das geht nicht. Er muss eigentlich das Problem bei der Wurzel packen und die Glühbirne wechseln. Bibel lesen, auch täglich im Wort Gottes forschen, mit ihm Zeit verbringen, das ist wichtig, das ist Fundamentbau, das haben wir gehabt. Sich überlegen, wie wir heute als Kirche wahrgenommen werden, das ist sinnvoll. Und einen neuen Außenanstrich zu verpassen, das ist manchmal auch nötig. Doch wenn wir das alles machen, um Gott zum Handeln zu bewegen, dann haben wir die Reihenfolge vertauscht. Nicht wir machen den ersten Schritt, sondern Gott ist es, der den ersten Schritt auf uns zumacht. Gott begegnet uns. Das ist ein Grundsatz seit Anfang der Menschheit. Ziemlich am Anfang der Bibel lesen wir, wie die ersten Menschen sich schon Gott widersetzten. Sie waren Gott bewusst ungehorsam und machten sich damit schuldig vor Gott. Die Sünde hält Einzug im Leben der Menschen. Und bereits dann merkten sie, dass die Sünde eine Trennung zwischen ihnen und Gott darstellte. Die anfängliche Vertrautheit zwischen den Menschen, aber zwischen Mensch und Gott, die war weg, die war verflogen. Sie versteckten sich vor Gott und fürchteten sich vor Gott. Doch Gott begegnete Adam und Eva. Er geht durch den paradiesischen Garten und ruft: Adam, wo bist du? Wo bist du? Wenn sich eine Tochter oder ein Sohn bewusst gegen die Eltern stellt, so muss das Herz zerreißend sein für Vater und Mutter. Ich kann das nur begrenzt vorstellen. Aber ich wünsche es keinem. Doch genau das erleidet Gott bis heute. Gott wird instrumentalisiert, er wird übergangen oder einfach auf die Seite gestellt, auf der Seite liegen gelassen. Und das, obwohl wir alles ihm verdanken. Alles von ihm kommt, das wir haben. Aber Gott gibt nicht auf. Durch das ganze Alte Testament können wir entdecken, wie Gott sich den Menschen, besonders dem Volk Israel, offenbarte. Wir lesen vom Zelt der Begegnung bei Mose. Wir lesen vom Tempel, der mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. Und wo Gott gegenwärtig war. Wir lesen von Propheten, die Gottes Wort verkünden. Und schlussendlich setzte Gott alles auf eine Karte und er kommt höchstpersönlich in Jesus Christus auf diese Erde. Und dieses Mal fragt er nicht nur, wo bist du? Sondern er ruft: Folge mir nach. Er selbst wurde Mensch und schaffte Begegnung zwischen dem heiligen Gott und uns Menschen. Begegnung mit Gott ist möglich, weil er es möglich gemacht hat. Und davon lesen wir auch im Lukas-Evangelium, als Jesus einem Zöllner begegnete. Lukas 5, Vers 27 bis 32. Ihr dürft das gerne der Bibel aufschlagen, sonst hat es auch Handouts im Foyer, was ihr gerne dann auch mit nach Hause nehmen könnt. Lukas 5, Vers 27 bis 32. Danach verließ Jesus das Haus. Da sah er einen Zolleinnehmer mit Namen Levi, der saß an seiner Zollstation. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da ließ Levi alles zurück, stand auf und folgte ihm. Später gab Levi in seinem Haus ein großes Festessen für Jesus. Viele Zolleinnehmer und andere Gäste aßen mit ihnen. Da beschwerten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten unter ihnen bei den Jüngern von Jesus: Warum esst und trinkt ihr mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus antwortete: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten aufzurufen, ihr Leben zu ändern, sondern die Sünder. Jesus begegnet diesem Zöllner Levi und besser bekannt ist er uns auch als Matthäus. In den anderen Evangelien wird er, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, wird er auch als Matthäus genannt. Und das ist auch der einer dieser 12 Jünger später geworden war von Jesus. Und Jesus sah eben diesen Levi, Matthäus, und begegnete ihm mit den Worten, folge mir nach. Und diese Begegnung war für die damalige Zeit eigentlich ein No-Go. Die Zöllner arbeiteten nämlich mit den Römern zusammen und wurden darum verachtet und galten als unrein, sogar verräterisch. Es war eine ungleiche Begegnung zwischen Jesus, dem Sohn Gottes, heilig und ohne Schuld, und einem Zöllner, unheilig, unrein und verachtet. Levi konnte an Jesus rein gar nichts vorweisen. Und das wusste er. Er war abgestempelt als Zöllner und Sünder. Vielleicht hast du diesen Gedanken auch in dir, dass du Gott nichts vorweisen kannst. Du fühlst dich unwürdig, Gott zu begegnen. Du suchst vielleicht nach Gott, aber resignierst dabei, dass er für dich unerreichbar bleibt. Aber bei Gott läuft das nicht so. Jesus begegnet Levi trotz allen Widrigkeiten. Jesus begegnet auch dir trotz allen Hürden, die wir sehen. Der erste Schritt macht Gott für dich ganz persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und das ist eine gute Nachricht, denn die Begegnung mit Gott ist nicht an unsere Leistung gekoppelt. Er steht am Ursprung von all unserem Handeln und Machen. Denn er begegnet uns zuerst und fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Ich frage dich, hörst du diesen Ruf von Jesus immer noch? Und ich frage uns als Gemeinde, sind wir bewusst, dass es uns nicht aus Eigenverdienst gibt, sondern nur, weil Gott uns begegnet? Mit der Einladung und Aufforderung von Jesus, folge mir nach, sind wir am Zug. Bei Levi hat es so ausgesehen, wir haben es gelesen, ich lese es nochmal, Lukas 5, 28 und 29. Da ließ Levi alles zurück, stand auf und folgte ihm. Später gab Levi in seinem Haus ein großes Festessen für Jesus. Viele Zolleinnehmer und andere Gäste aßen mit ihnen. Er hat die Chance gepackt, sich auf die Begegnung mit Jesus einzulassen. Wir sehen hier in diesen Versen eine radikale Umkehr von einem Menschen, der abschloss mit all dem Bösen in seinem Leben und sich hinwendet zu Jesus. Gott begegnet, Gott ist nahbar. Veränderung ist möglich. Diese gute Nachricht wollte Levi nicht für sich behalten. Er lud seine Freunde zum großen Festessen mit Jesus ein. Mit dabei bei diesem Festessen waren Jesus-Nachfolger, Neubekehrte, Sünder, Verachtete. Treue Juden trafen auf verräterische, unreine Zöllner. Und alle zusammen begegneten miteinander an Gott höchstpersönlich, weil sie mit Jesus am Tisch waren. Im Haus von Levi fand damals Kirche statt. Durch die Begegnung von Jesus mit Levi wurden Menschen ermutigt, selbst Gott zu begegnen. Die Entscheidung des Einzelnen, Jesus nachzufolgen, hat eine Auswirkung auf viele Menschen in die Begegnung mit Jesus führen. Und genau das ist Gemeinde. Es geht nicht in erster Linie um das Gebäude, nicht darum, ob mir alle Leute passen oder wie cool das Programm ist. Paulus schreibt im Kolosserbrief 1, Vers 25 bis 29. Im Dienst der Gemeinde stehe ich, denn Gott hat mir den Auftrag gegeben, sein Wort unter euch überall zu verbreiten. Dabei handelt es sich um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Menschengedenken verborgen war. Aber jetzt wollte Gott es seinen Heiligen enthüllen. Ihnen wollte Gott zeigen, welch unermessliche Herrlichkeit dieses Geheimnis für die Menschen der anderen Völker enthält. Es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Er ist es, den wir verkündigen. Dabei ermahnen wir jeden Menschen und unterrichten jeden in aller Weisheit. Denn durch die Verbundenheit mit Christus soll jeder Mensch als Vollkommener vor Gott treten können. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich mit aller Kraft, die er mir in seiner Macht schenkt. Das Geheimnis der Gemeinde ist Christus in uns. Jesus ist gegenwärtig. Es geht um ihn. Und weil Jesus uns begegnet und gegenwärtig ist, ist das erste Ziel von Gemeinde, Gott zu begegnen. Gerechtfertigt und vollkommen. Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen Jesus Christus begegnen können, angezogen von der guten Nachricht, dass Jesus den ersten Schritt gemacht hat. Wir als Gemeinde sollen und machen Begegnung mit Gott möglich. Das ist ein Riesenprivileg, aber auch eine große Herausforderung. Denn in der Gemeinde kommen enorm viele verschiedene Persönlichkeiten, Prägungen und Denkweisen zusammen. Und dann geht es in der Gemeinde nicht nur um den Einzelnen und seine Beziehung zu Gott, sondern dass wir einander begegnen und gemeinsam Gott anbeten. Das ist gar nicht so einfach. Auch beim Festmahl von Levi war das eine zusammengewürfelte Gruppe, um Jesus, die ganz unterschiedlich war. Und dies hat auch einige Personen gestört. Lukas 5, ich lese nochmal die Verse 30 bis 32. Da beschwerten sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten unter ihnen, beiden Jüngern von Jesus. Warum esst und trinkt ihr mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechte aufzurufen, ihr Leben zu ändern, sondern Sünder. Sünder zu Buße zu rufen. Jeder von uns hat sein eigenes Bild der perfekten Gemeinde. Und viele haben auch Pläne, wie das zu erschaffen wäre. Und dann kommt vielleicht der Gedanke auf, dass es ohne diese oder diese Person oder mit der und der Person viel gewinnbringender wäre, viel einfacher, viel besser. Doch Gemeinde ist, wenn wir miteinander Gott begegnen. Trotz unseren Unterschieden und verschiedenen Lebens- und Glaubensphasen. Genau in diesem Miteinander sind wir auch ein Zeugnis oder ein Leuchtturm für andere. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo die Begegnung mit Gott sichtbar und erlebbar ist. Wir sind sozusagen Repräsentanten Gottes hier auf dieser Erde. Wir sind nicht perfekt, du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt und dein Gegenüber ist auch nicht perfekt. Doch die Zusage von Jesus gilt auch heute. Er ist Arzt und kommt nicht zu Gerechten oder solchen, die meinen, sie seien selbstgerecht, sondern er kommt zu Zerbrochenen, den Verlorenen, zu denen, die einsehen, dass sie Sünder sind und Jesus brauchen und eben dann gerechtfertigt sind durch Jesus. Die Gemeinde ist ein Ort auf dieser Welt, an dem zerbrochene Leute aufgerichtet und gestärkt werden, weil wir ihnen so begegnen, wie Gott uns begegnet. In Liebe, in Fürsorge, in Barmherzigkeit, in Geduld. Wir feiern mit ihnen und trauern miteinander. Wir teilen Leben und überlassen Jesus das Zentrum von unserem Zusammensein. Wie können wir jetzt als Gemeinde ein fester Turm der Orientierung und Hoffnung sein? Indem wir Begegnung mit Gott zulassen, ganz persönlich und auch als Gemeinde. Indem wir auf die Begegnung Gottes mit uns antworten und anderen diese Begegnung ebenfalls ermöglichen. Gemeinde als ein Ort, der in die Gegenwart Gottes führt. Und indem wir unser Miteinander von Jesus prägen lassen. Erster Johannes 4, Vers 9 bis 11 kann uns dabei helfen. 1. Johannes 4, lese ab Vers 9. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt. Der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssten auch wir einander lieben. Auch hier ist es wieder Gott, der den ersten Schritt macht. Wir haben uns die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus zeigt, dass er sein Leben für uns gab, nicht erarbeitet. Sie ist ein Geschenk, sie ist unverdient. Und dieser Liebe ist Levi ganz persönlich begegnet, als Jesus ihm begegnet ist. Und es hat sein Leben verändert. Er hat seinen Wandel, die Veränderung in seinem Leben, nicht für sich behalten können. So hat er zu einem Festmahl eingeladen, bei dem viele Menschen dieser Liebe Gottes ebenfalls begegnen konnten. Und wenn wir dieses Ereignis von Levi durch die Brille vom Leuchtturm anschauen, so sehen wir, Levi hört auf das Wort Jesu. Folge mir nach. Das Fundament. Er hört auf Gottes Wort. Levi lässt sein Herz verändern hin zu einem Herz, das Gott liebt. Gestärkt durch seinen Geist in unserer Predigtserie. Er lädt seine Freunde ein und lässt das Licht von Jesus auch in ihr Leben hineinleuchten. Jesus, das Licht der Welt, und Levi als Licht in seinem Umfeld. Er feiert ein Fest zu Ehren von Jesus und im Bewusstsein, dass es Menschen gibt, die in seelischer Not sind und Jesus dringend brauchen. Dieser Liebe aus 1. Johannes 4, diese Liebe ist auch uns begegnet. Und das wird Auswirkungen auf unser Verhalten auch als Gemeinde haben. Unser Auftrag ist nicht einfach für uns selbst zu sorgen, sondern bewegt. Bewegt von der Begegnung mit Gott. Menschen mit diesem einen wahren Gott zusammenzubringen. Und das fängt bei deiner persönlichen Entscheidung an, auf den Ruf Gottes zu hören und mündet in die Gemeinschaft mit ganz unterschiedlichen Menschen, denen wir Gottes Liebe weitergeben dürfen. Ich möchte beten und gerade auch für das beten, dass wir diese Liebe hinaustragen können und dass dieser persönliche Entscheid von jedem Einzelnen von uns dazu beitragen kann, dass wir als Gemeinde, als Familie, als Jesus-Nachfolger im Arbeitsumfeld, im Alltag leuchten können und Begegnung mit Gott ermöglichen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Jesus Christus, du hast alles hinter dir gelassen. Du bist dich nicht schade gewesen, um alles Göttliche abzulegen, um Mensch zu werden. Und den Weg zu gehen bis ans Kreuz, damit wir Vergebung und Versöhnung dürfen erleben. Jesus, du hast alles hinter dir gelassen, du bist Mensch geworden, du bist aber immer Gott geblieben. Du bist ganz Mensch und ganz Gott. Du bist der Gott, der uns liebt. Durch alles durch. Du bist der Gott, der uns Orientierung und Hoffnung schenkt. Auch wenn es finster ist um uns herum. Jesus, du bist das Licht der Welt. Du bist der Weg, Wahrheit und das Leben. Du bist der gute Hirte. Du bist die Verstehung und das Leben. Jesus, du bist würdig. Und Jesus, dir dürfen wir begegnen, weil du uns zuerst begegnet bist. Und ich bitte dich, dass du in mir anfährst, jedem Einzelnen von uns anfährst, dass wir auf dein Wort hören, unser Herz verändern, auf dich, Jesus, als Licht der Welt schauen und dass du uns zu Menschen und auch zu einer Gemeinde machst, die Begegnungen mit dir ermöglicht für andere Menschen. Dass wir dürfen berührt werden, dass ich darf berührt sein von deiner Liebe. Und dass ich das nicht für mich behalte, sondern wie der Levi. Das muss raustragen und Leute mit dir, du alleinig, einigen wahren Gott in Beziehung bringen. Jesus, ich bitte dich, dass du hier in diesem Kanton dich gross machst. Und dass du uns ausrüstest mit all dem, was wir brauchen, damit wir dich verherrlichen können, auf dich hinweisen können, dass mehr und mehr Menschen dürfen in die Begegnung mit dir kommen und dürfen merken, dass da ein Gott ist, der die Welt nicht abgeschrieben hat. Ein Gott ist, der jegliche Situation je kommt, ein Gott ist, der uns so sehr liebt, dass er alles, sein eigenes Leben, aufgeht für uns. Amen.